Kli-Radio Wissen. Update.
Dass Frauen in Deutschland genauso fair bezahlt werden wie Männer. Nicht mehr für gleiche und gleichwertige Arbeit, aber eben auch nicht weniger. Darum geht es.
Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig kann sich freuen. Sie wird wohl jetzt gleich ihr Gesetz für mehr Lohngerechtigkeit zwischen Männern und Frauen durch den Bundestag bekommen. In Zukunft müssen große Unternehmen ihren Mitarbeitern dann sagen, wie viel ihre Kollegen in vergleichbaren Positionen verdienen. Die SPD hofft, dass das dazu führt, dass mehr Frauen genauso viel verdienen wie Männer. Damit beginnt das Update. Ich bin Arne Hell.
Update.
Gender Pay Gap oder auch einfach die Lohnlücke. Das ist das Geld, was Männer im Schnitt mehr verdienen als Frauen. In Deutschland sind das durchschnittlich 21%. Wobei das etwas verzerrt ist, denn Frauen arbeiten einfach auch öfter in schlechter bezahlten sozialen Berufen. Sie arbeiten öfter in Teilzeit oder machen öfter eine Pause, wenn Kinder kommen. Zieht man das alles ab, dann verdienen Frauen im Schnitt aber immer noch weniger. 6-7%, und zwar für gleiche Arbeit mit der gleichen Qualifikation. Und das ist für Familienministerin Schwesig nicht zu akzeptieren.
Wer diese Lohnlücke nicht akzeptiert und sie immer wieder kleinreden will, der nimmt die Lebenswirklichkeit von Frauen nicht ernst. Und damit muss Schluss sein.
Das Gesetz, das der Bundestag gleich beschließen wird, soll ein erster Schritt dahin sein. Es verpflichtet große Unternehmen zu mehr Transparenz. Die Mitarbeiter sollen erfahren, wenn Frauen systematisch weniger bezahlt bekommen. Ministerin Schwesig hofft, dass die dann im Zweifelsfall auch klagen.
Alle Frauen, die erfolgreich geklagt haben in diesem Land gegen Lohnunterschiede, hatten ihre Info oft nur durch Zufall. Und mit diesem Zufall, meine sehr geehrten Damen und Herren, muss Schluss sein.
Die CDU-Politikerin Nadine Schön betont, dass Unternehmen durch das Gesetz auch verpflichtet werden, überhaupt erstmal zu prüfen, welche Gruppen bei ihnen wie viel verdienen.
Der positive Effekt dieser Prüfverfahren ist, dass es im Unternehmen regelmäßig eine Diskussion darüber gibt, ob denn für Frauen und Männer gute Chancen und Möglichkeiten im Unternehmen bestehen und was man verbessern kann.
Kritik kommt von der Opposition, nicht etwa, weil Linkspartei und Grüne gegen Lohngerechtigkeit wären, aber sie glauben nicht, dass das Gesetz etwas bringt.
Es ist eine reine Alibi-Politik, die Sie hier betreiben,
hat die linken Abgeordnete Sabine Zimmermann der Regierung vorgeworfen. Sie glaubt, dass es zu wenig ist, wenn Männer und Frauen einfach nur wissen, was sie verdienen.
Und das auch nur auf Betriebe mit mehr als 200 Beschäftigten zu begrenzen. Das schließt doch aber von vornherein schon viele Frauen aus. Und das, meine Damen und Herren, ist doch das Ungerechte daran.
Das wollte eigentlich auch die SPD nicht, aber das mit den 200 Mitarbeitern, das war der Kompromiss, damit CDU und CSU dem Gesetz zustimmen. Das könnte es jetzt allerdings auch gewesen sein mit der Kompromissbereitschaft innerhalb der Großen Koalition, zumindest bei solchen strittigen Themen. Ein knappes halbes Jahr ist es noch bis zur Bundestagswahl und gestern Abend, als die führenden Köpfe von CDU, CSU und SPD im Kanzleramt zusammensaßen, da ist deutlich geworden, dass der Wahlkampf angefangen hat. Ein paar neue Regeln haben die Koalitionäre schon noch abgesprochen, aber bei den Themen, wo es um Arbeitsplätze und Geld geht, da gab es keine Einigung. Beispiel eine Deckelung von Managergehältern oder auch ein Recht auf die Rückkehr in eine Vollzeitstelle. Kompromisse waren aber offenbar auch gar nicht das Ziel, sagt zumindest der Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke.
Das Ziel war also diesmal eines, wo ein Stück weit die Nichteinigung wichtiger war als die Einigung in wesentlichen Punkten. Die SPD muss attackieren, sie muss Offensive zeigen, deswegen die deutlichen Forderungen, denn sie braucht Forderungen für den Wahlkampf, die sie klar von der Union absetzen, die deutlich machen, es geht etwas anderes, wenn wir die SPD als stärkste Partei im nächsten Parlament haben, wenn Martin Schulz Kanzler wird.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Der einsetzende Wahlkampf innerhalb der Großen Koalition ist auch im Netz ein Thema, über das sich viele ärgern. BRD-Bananen-R. schreibt bei tagesschau.de, was hier in Wahlkampfzeiten abgeht bzw. nicht mehr abgeht, das grenzt an Arbeitsverweigerung. Ich fordere eine Verlängerung der Legislaturperiode auf 5 Jahre. Pöketzler empfiehlt, in den Punkten, bei denen es keine Einigung zwischen den Koalitionspartnern gegeben hat, müssen eben zur nächsten Wahl mal die Wähler entscheiden, was für sie wichtiger ist. Nikki Busch ärgert sich bei Facebook. Traurig finde ich eher wieder diese Diskussion um die Ehe und die Managergehälter. Das ist einfach so unglaublich rückständig und jenseits einer vertretbaren Einstellung. Dinge, von denen ich hoffe, dass die Politik endlich mal im Jetzt ankommt. Schade. Thomas Hilscher wundert sich dagegen. Seltsam, was in einem Wahljahr dann plötzlich doch geändert werden kann. Man möchte gar nicht an den Tag nach der Wahl denken, wenn Schwarz und oder Rot wieder regieren und beide sofort in alte Muster verfallen.
Was sonst noch wichtig war.
Der Bundestag hat auch grundlegende Regeln für selbstfahrende Autos beschlossen. Filme gucken oder E-Mails lesen, das wird in Zukunft erlaubt sein, wenn ein Computer unser Auto steuert. Der Fahrer muss allerdings jederzeit in der Lage sein, das Steuer wieder selber zu übernehmen. Eine Blackbox muss dann aufzeichnen, wann der Fahrer und wann der Computer gelenkt hat. Für einen Unfall im Selbstfahrmodus muss dann der Hersteller haften. An dem Gesetz gibt es Kritik von Datenschützern. Es ist möglich, dass es noch einmal geändert wird, sollte der Bundesrat es ablehnen. Ein anderes Gesetz, das heute beschlossen wurde, dürfte alle freuen, die von lauten Güterzügen genervt sind. Besonders laute alte Waggons sind bald verboten. In spätestens 3 Jahren müssen Güterzüge mit leisen Waggons fahren oder so langsam, dass sie nicht lauter sind als die. Beim Kampf gegen die Terrorgruppe IS im Irak und in Syrien ist auch die Bundeswehr dabei. Sie wirft selber keine Bomben, sie macht Fotos von möglichen Zielen mit Tornado-Flugzeugen. Und das offenbar auch von einem Gebäude in Syrien, das letzte Woche bombardiert wurde und in dem mindestens 33 Zivilisten getötet worden sein sollen. Nach Informationen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung hat die Bundeswehr den Verteidigungsausschuss des Bundestags über den Vorfall informiert. Den Tod der Zivilisten hatten letzte Woche syrische Menschenrechtsaktivisten gemeldet, die Informationen aus dem Kriegsgebiet bekommen. Ihre Angaben gelten als zuverlässig. Demnach waren in dem ehemaligen Schulgebäude etwa 40 Flüchtlingsfamilien untergebracht. Warum das Gebäude bombardiert wurde, dazu läuft eine Untersuchung des US-Militärs. Die Fotos, die die Bundeswehr in Syrien macht, entscheiden nicht alleine darüber, ob es einen Angriff gibt. Dafür werden immer noch andere Informationen zusammengetragen, zum Beispiel von Drohnen. Auch heute wurden in Syrien bei Luftangriffen gegen den IS offenbar wieder Zivilisten getötet. Die syrischen Menschenrechtsaktivisten gehen davon aus, dass auch diesmal Flugzeuge der US-geführten Koalition dafür verantwortlich sind. Der NSU-Prozess in München läuft jetzt seit fast 4 Jahren. Heute hat der Anwalt der Hauptangeklagten Beate Zschäpe behauptet, Zschäpe ist nicht schuldfähig. Belegen soll das ein Gutachten eines Psychologen, der sich 12 Stunden lang mit Zschäpe unterhalten hat. Seiner Einschätzung nach hat Zschäpe eine schwere abhängige Persönlichkeitsstörung. Soll heißen, sie war von den 2 NSU-Terroristen Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos quasi unterdrückt. Das ist ein Widerspruch zu dem, was der vom Gericht beauftragte Psychologe über Zschäpe gesagt hat. Der hält sie für voll schuldfähig. Das Problem ist aber, von diesem Gutachter hat Zschäpe sich nicht befragen lassen. Seine Einschätzung beruht auf dem, was er von ihr im Gerichtssaal mitbekommen hat. Wie das Gericht in der Sache entscheidet, ist noch nicht klar. Sollte Zschäpe für schuldunfähig befunden werden, dann könnte sie nicht oder nur eingeschränkt für die 10 Morde des NSU verurteilt werden. Wenn es um das illegale Runterladen und Tauschen von Musik und Filmen geht, dann hat es schon einige Urteile dazu gegeben, wer wann Schadenersatz zahlen muss. Der Bundesgerichtshof hat heute entschieden, wie das aussieht, wenn jemand, der volljährig ist, etwas illegal über den Anschluss seiner Eltern hochlädt, von denen aber nicht verraten wird. Dann müssen die Eltern die Strafe zahlen. Im konkreten Fall kostet es ein Elternpaar 3.500 €. Eines ihrer volljährigen Kinder hat ein Album über eine Tauschbörse runtergeladen. Die Eltern wollten nicht sagen, welches. Der BGH hat geurteilt, sie können das geheim halten, aber dann müssen sie eben selber zahlen. Im Falle des Mordes an einer Studentin aus Freiburg ist die Anklage fertig. Der Prozess soll vor dem Jugendstrafgericht stattfinden. Die Staatsanwaltschaft hat das entschieden, obwohl sie selbst davon ausgeht, dass der mutmaßliche Täter zum Tatzeitpunkt schon älter als 21 Jahre war. Angeklagt wird ein Flüchtling aus Afghanistan. Er war alleine nach Deutschland gekommen, ohne Papiere. Seinen Angaben zufolge war er 17 Jahre, als die Freiburger Studentin letzten Herbst vergewaltigt und ermordet wurde. 2 Gutachten sagen, er war schon 22, weil das aber nicht 100%ig sicher ist, verzichtet die Staatsanwaltschaft auf eine Anklage nach Erwachsenenstrafrecht. Das Jugendstrafrecht erlaubt für Mord als Strafe höchstens 15 Jahre Haft.
Und sonst in der Welt?
In Venezuela ist die politische Lage gerade sehr durcheinander. Heute hat das oberste Gericht das Parlament entmachtet. Es hat die Kompetenzen des Parlaments auf sich selbst übertragen. In Venezuela gibt es einen Machtkampf, und zwar zwischen dem Parlament und Staatschef Nicolas Maduro. Das Parlament versucht seit Monaten, Maduro abzusetzen. Maduro regiert im Moment weitgehend mit Notstandsdekreten, weil das Parlament alles, was er macht, blockiert. Das oberste Gericht meint, dass diese Blockade eine Missachtung der Verfassung ist. Die Abgeordneten im Parlament nennen die Entscheidung des Gerichts einen Staatsstreich und sprechen von Diktatur. Erdbeeren aus Griechenland. Klingt erstmal normal. Allerdings wurden die zum Teil unter menschenunwürdigen Bedingungen gepflückt. Von Erntehelfern aus Bangladesch. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat Griechenland jetzt dazu verurteilt, 42 Erntehelfern ein hohes Schmerzensgeld zu zahlen. Sie hatten 2012 und 2013 ohne Arbeitserlaubnis auf einem Hof Erdbeeren gepflückt und waren dafür nicht bezahlt worden. Untergebracht waren sie in Hütten ohne fließendes Wasser und Toiletten. Als die Erntehelfer für ihren Lohn demonstrierten, wurden sie von einem bewaffneten Wächter angeschossen. 30 Arbeiter wurden schwer verletzt. Die griechische Justiz hatte ihnen nur ein sehr geringes Schmerzensgeld zugesprochen, 43 Euro pro Person. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte sprach ihnen jetzt jeweils bis zu 16.000 Euro zu und kritisierte die griechischen Behörden und die griechische Justiz. Das Problem der Ausbeutung auf den Erdbeerplantagen sei schon lange bekannt gewesen. Der Staat hätte die Pflicht gehabt, die Arbeiter zu schützen. In ein paar Tagen wird in China der Toten gedacht. Es gibt einen offiziellen Feiertag und an dem reisen Menschen zu den Gräbern ihrer verstorbenen Verwandten, trauern und verbrennen Geld, das die Toten besänftigen soll. Umweltbewusste Chinesen finden die Reisewelle an diesem Tag überflüssig. Viele Menschen haben auch keine Zeit, die Reise anzutreten. Für die gibt es jetzt eine Lösung, und zwar Trauern per Livestream. In der Stadt Nanjing können Verwandte von Verstorbenen professionelle Trauernde bezahlen. Die übernehmen dann das Trauern, die Grabpflege und das Geldverbrennen. Über eine App wird das Ganze gestreamt und die Verwandten sind live mit dabei. Einige Friedhöfe haben sich noch etwas anderes ausgedacht. Sie bieten Online-Plattformen zum Trauern an, auf denen Angehörige Fotos hochladen können. Damit wollen die Friedhöfe verhindern, dass am Totengedenktag zu viele Menschen auf einmal kommen.
Wissensnachrichten.
Made in China. Das steht auf ziemlich vielen Produkten, die wir jeden Tag in der Hand haben, weil es billig ist, in China zu produzieren. Doch das heißt umgekehrt auch, dass unter unserem Konsum Menschen leiden, ja möglicherweise sogar sterben. Und zwar nicht nur in den Ländern, in denen das Zeug produziert wird, sondern auch hier bei uns. Zu diesem Schluss kommt zumindest eine Studie in der aktuellen Ausgabe des Fachmagazins Nature. Kerstin Ruskowski hat sie sich genauer angesehen. Wo genau ist da der Zusammenhang?
Ja, in der Studie geht es ganz konkret um Feinstaubbelastung, um die Frage, wie unser Konsumverhalten hier im Westen, also in der EU und den USA, die Produktion von Feinstaub in den Produktionsländern anheizt. Denn das sind die Länder, in denen einfach die meisten unserer Spielzeuge, Klamotten und technischen Geräte hergestellt werden. Und der Feinstaub kann eben dazu führen, dass Menschen sterben.
Gibt es dazu Zahlen? Also über wie viele Todesfälle durch Feinstaub reden wir da?
Also weltweit gesehen sterben jedes Jahr fast 3,5 Millionen Menschen durch Krankheiten, die durch Feinstaub ausgelöst werden. Das kann zum Beispiel Asthma sein oder Entzündungen im Blutkreislauf. Wobei ich da auch auf eine Schwachstelle in der Studie hinweisen muss. Die Daten, die die Wissenschaftler ausgewertet haben, stammen alle aus dem Jahr 2007, sind also schon 10 Jahre alt. Es gibt aber auch noch andere Kritik an der Studie.
Welche ist das?
Da geht es zum Beispiel um die Berechnungen, wie sich der Feinstaub global in der Atmosphäre verteilt. Das sind eben Berechnungen. Und da sagen andere Experten, dass man das gar nicht so genau berechnen kann, weil das nämlich ziemlich entscheidend vom Wetter abhängt. Nasser Feinstaub fliegt einfach anders als trockener Feinstaub. Und ein weiterer Kritikpunkt ist auch, dass die Autoren der Studie den Feinstaub nicht genauer untersucht haben. Es gibt nämlich Feinstaub, der chemisch belastet und damit giftig ist. Und es gibt auch Feinstaub, der nicht giftig ist, weil er zum Beispiel aus der Wüste kommt und mineralisch ist. Man kann also auch nicht generell sagen, dass Feinstaub per se giftig ist. Und in der Studie ging es eben um allen Feinstaub, wobei der eben vor allem auf die Industrie zurückgeführt wurde von den Autoren der Studie und nicht zum Beispiel auf Verkehr, also zum Beispiel Dieselautos oder Flugreisen, was ja auch ziemlich viel Feinstaub produziert.
Das ist klar, wir halten fest. Feinstaub kann krank machen und sogar töten. Es kommt aber darauf an, ob er giftig ist oder nicht und wie er sich verteilt. Wir bleiben beim Thema Krankheiten, aber wir legen noch eine Schippe drauf. Wir sprechen über Seuchen. Mache ich mir jetzt persönlich nicht jeden Tag viele Gedanken drüber, aber möglicherweise bin ich da ein bisschen sorglos, oder?
Ja, könnte sein. Die EU zumindest hat zu dem Thema Seuchengefahr in Europa eine Studie in Auftrag gegeben und die kommt zu dem Schluss, die Gefahr für eine solche Superseuche, die Millionen Menschen umbringt, ist so groß wie nie zuvor. Okay. Vor allem, weil wir aktuell nicht besonders gut auf einen möglichen Ernstfall vorbereitet sind. In ihrem Abschlussbericht warnen die Experten vor verschiedenen Gefahren, zum Beispiel vor einer schlimmen Form der Vogelgrippe, die viele Menschen nicht überstehen würden. Ein anderes Problem seien multiresistente Bakterien, die sich breit machen können und gegen die dann auch kein Antibiotikum mehr hilft. Und dazu kommen noch gefährliche Keime, die aus Versehen aus Laboren freikommen könnten.
Wie könnte man das allgemein gesagt verhindern?
Aus Sicht der Experten würde es schon helfen, wenn die Staaten beim Seuchenschutz einfach besser zusammenarbeiten würden. Aber auch Ärzte müssten sich besser auf ein solches Szenario vorbereiten.
Zum Schluss noch eins meiner Lieblingsthemen: Schlafen.
Ja, zu Recht. Denn Schlafen ist, wie wir ja wissen, lebensnotwendig. Mhm. Und es bringt auch was, wenn wir nur einen kurzen Powernap machen. Das kann unser Immunsystem nämlich so richtig boosten. Das zumindest vermuten Wissenschaftler, die Fruchtfliegen beobachtet haben.
Was haben sie genau beobachtet?
Manche Fruchtfliegen haben regelmäßig ein kurzes Nickerchen gemacht und anschließend haben die Forscher festgestellt, dass deren Immunsystem stärker war als bei anderen, die nicht geschlafen hatten. Sie waren zum Beispiel immun gegen bestimmte Krankheitserreger und ihnen konnte sogar ein gefährlicher Krankenhauskeim nichts anhaben.
Die Frage ist natürlich, lässt sich das jetzt 1:1 auf den Menschen übertragen?
Ja, 1:1 nicht, aber Fruchtfliegen sind uns genetisch schon ziemlich ähnlich und von daher lassen sich da zumindest Rückschlüsse ziehen.
Wetter.
Der Abend geht im Norden und Osten mit Wolken zu Ende, sonst ist es klar. Morgen scheint dann erst fast überall die Sonne. Gegen Nachmittag ziehen im Westen Wolken auf und da kann es auch regnen. Die Temperaturen steigen auf 17 bis 25 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.